Das Lied von der Wahrsagerin Fortune Teller von der brandneuen CD der Gruppe Calexico, Algiers. Calexico um Joey Burns und John Convertino kommen aus Tucson, Arizona und freuen sich über den Einstieg in die obere Hälfte der amerikanischen Albumcharts am vergangenen Samstag. Vor wenigen Jahren haben Calexico im Ulmer Zelt gespielt und wurden somit Teil der reichhaltigen Ulmer Kulturszene. Donnerstag, 27. September 2012, es ist 16 Uhr, gleich 5 Minuten. Damit begrüßt sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Das eben gehörte Stück von Calexico führt uns direkt zu unserem heutigen Studiogast. Denn wir können jetzt eine Stunde lang mit der Göttin der Ulmer Kulturszene reden, der seit 1. September amtierenden Bürgermeisterin für Kultur, Soziales und Bildung, Frau Iris Mann. Ganz herzlich willkommen im Studio von Radio Free FM, Frau Bürgermeisterin Iris Mann.
Ja, guten Tag, freut mich. Aber das mit der Göttin, das müssen wir gleich relativieren.
Ja, das sollte natürlich darauf anspielen, dass Sie auch einen kulturellen Hintergrund haben. Sie waren ja bisher Hauptabteilungsleiterin Kultur und haben dort eine sehr gute Arbeit gemacht. Ich denke, das ist ja auch der Grund, warum Sie vorgeschlagen worden sind, sich zu bewerben für diese Stelle als Bürgermeisterin und warum Sie eben die Wahl auch gewonnen haben.
Ja, das ist richtig. Ich bin seit 5,5 Jahren hier in Ulm oder jetzt schon seit knapp 6. Und habe mich bisher auf den kulturellen Bereich fokussiert, beziehungsweise hatte da einfach mein Aufgabengebiet. Und das hat sich jetzt in den letzten Wochen dramatisch erweitert, möchte ich fast sagen.
Sind neue Gebiete hinzugekommen? Ja, mitten in der vierten Woche in Amt und Würden, Frau Mann. Wie waren denn so die ersten Wochen in der neuen, auch in neuen Amtsstuben wahrscheinlich?
Ja, auch in neuen Amtsstuben als Bürgermeisterin. Sitzt man im Rathaus. Insofern bin ich umgezogen und die ersten Wochen waren sehr, sehr interessant, auch aufregend zum Teil, spannend. Es sind wahnsinnig viele neue Themen dazugekommen. Sie haben es eben schon angedeutet. Es ist natürlich sehr, sehr viel Gesprächsbedarf auf allen möglichen Ebenen. Sehr viele Leute, die mit einem in Kontakt kommen wollen. Daher viele neue Eindrücke und viel Interessantes erlebt.
Umso toller natürlich, dass Sie heute zu uns ins Studio gekommen sind, Frau Mann. Vielleicht können Sie, bevor wir die Themen ein bisschen näher vorstellen, sich selber vorstellen, Ihren beruflichen Werdegang, auch ein bisschen Ihren persönlichen.
Okay. Also ich habe zunächst nach der Schulausbildung war ich ein halbes Jahr in der Behindertenhilfe gewesen, allerdings nicht in Deutschland, sondern in Israel, in einem arabisch-israelischen Kooperationsprojekt. Das war eine ganz spannende Geschichte gewesen. Ich kam dann zurück, habe eine Ausbildung als Hebamme gemacht und im Anschluss Politik und Kulturwissenschaft studiert. Dann war ich eine Weile im Marketing, habe dann berufsbegleitend Kulturmanagement draufgesetzt. Danach ging es ins Allgäu, Leitung Kulturamt und Volkshochschule. Von dort bin ich nach Schleswig-Holstein gegangen, habe eine Landesakademie für kulturelle Bildung geleitet und dann hat mich mein Weg nach Ulm geführt, worüber ich sehr froh bin.
Das heißt, Sie sind keine ursprüngliche Ulmerin. Wo kommen Sie her?
Geboren bin ich im Schwarzwald, also schon in Süddeutschland.
Okay, wir haben schon gesagt, Sie hatten das Hauptamt Kultur geleitet. Was ist denn jetzt, um das den Hörern mal plastisch vor Augen zu führen, genau der Unterschied zwischen der Hauptabteilungsleiterin Kultur und eben jetzt der Bürgermeisterin für Kultur und eben die anderen Bereiche Soziales und Bildung?
Ja, zum einen natürlich eine Hierarchiestufe höher sozusagen, das heißt noch mehr in der Verantwortung für das, was gut läuft, aber natürlich auch für das, wo es unter Umständen hakt, auch viel mehr in der Öffentlichkeit, viel mehr in der politischen Verantwortung zum einen. Und zum anderen hatte ich eben bisher mich wirklich auf dieses eine Thema konzentriert, da auch, denke ich, sehr viel entwickelt und vorangebracht und initiiert. Aber jetzt kommen eben noch die ganz großen Bereiche dazu. Der ganze Sozialbereich, Bildung, Sport, das sind Riesenthemengebiete, die jeweils natürlich in sich auch nochmal enormes Potenzial bieten.
Als Bürgermeisterin sind Sie auch sogenannte Beigeordnete, das heißt, Sie wurden gewählt durch den Gemeinderat.
Genau, aber das wurde ich in meiner früheren Position auch schon, denn das war eine Stelle, die auch so angesiedelt war, dass der Gemeinderat für die Bestellung zuständig war.
Wie ist denn so die formelle Stellung des Beigeordneten zum OB, zum Oberbürgermeister?
Ja, ganz formal gesehen ist der Gemeinderat der Auftraggeber der Dezernentinnen und Dezernenten und der OB ist der Vorsitzende des Gemeinderates. Insofern gibt es diese Verbindung, aber formal gesehen ist der Gemeinderat immer der Ansprechpartner.
Ihre Bereiche, arbeiten Sie in diesen Bereichen dann ganz selbstständig oder gibt es da eine Weisungsgebundenheit dem OB gegenüber?
Nein, Weisungsgebundenheit, das habe ich ja gerade schon versucht mit dem Konstrukt zu erklären, gibt es nicht. Aber natürlich stimmen wir uns sehr eng ab, auch nicht ausschließlich jetzt von Fachbürgermeistern zu OB, sondern auch untereinander. Denn es ist ja so, dass die ganzen Themen, die im Moment auf dem Tisch liegen, die aktuell sind, immer mehrere Ressorts, mehrere Zuständigkeiten berühren, sowieso wenn man Geld braucht, um irgendwas zu tun, aber auch ansonsten. Und deswegen sind wir da natürlich im engen Kontakt.
Wie viele Beigeordnete hat Ulm?
Ja, es gibt mit mir 3 Fachbürgermeister und dann eben einen Oberbürgermeister.
Wie sind die anderen Fächer strukturiert? Wie heißen die?
Wir haben den Gunter Zisch, der ist Bürgermeister für Finanzen, kümmert sich außerdem um Personal- und IT-Themen bei der Stadt. Und Bürgermeister Wetzig ist zuständig für alles rund um das Thema Bauen, Stadtentwicklung und ja, was eben so mit der gebauten Stadtkultur zu tun hat.
Wenn ich Ihren Lebenslauf so betrachte, so habe ich den Eindruck, eigentlich war es nicht unbedingt Ihr ursprüngliches Ziel, Bürgermeisterin zu werden. Was wollten Sie denn ganz ursprünglich mal werden?
Ich bin ein Mensch, der eher spontan entscheidet. Und ich hatte, möchte was sagen, Gott sei Dank, nicht diesen ganz geradlinigen Lebenslauf vor Augen. Hat mich bisher auch sehr, sehr wohl gefühlt, mit dieser Herangehensweise einfach zu schauen, was in der jeweiligen Situation passt, wie sich die Dinge entwickeln und was der nächste Schritt sein könnte.
Bevor wir Frau Mann bitten, Ihre Arbeits- oder Ihre Aufgabengebiete etwas näher zu umreißen und vorzustellen, wollen wir natürlich im Rahmen dieser Sendung auch Künstler vorstellen, die etwas mit der Ulmer Kulturszene zu tun haben. Eingangs der Sendung liefen Kalexico, die aus Tucson, Arizona ins Ulmer Zelt gekommen waren. Jetzt hören wir einen Ulmer Künstler, der im Jahr 2005 nach Memphis, Tennessee gefahren ist, um im legendären Sun Studio seine CD The Way I Feel einzuspielen. Dort, wo Mitte der 50er Jahre Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis und Carl Perkins ihre großartigen Weltkarrieren begonnen haben, hat Mandy Strobel nur von seiner eigenen akustischen Gitarre begleitet When Will the Peace in the Valley Ever Come gesungen. Mandy Strobel aus Ulm, When Will the Peace in the Valley Ever Come, passt zu dem, was wir gerade so geredet haben, Frau Mann, über das Projekt in Israel, wo Sie waren, wo wirklich arabische und israelische Menschen zusammengearbeitet hatten.
Ja.
Das war ja so, späte 70er Jahre, Begin und Sadat, die hatten den Schulterschluss geschafft mit Jimmy Carter zusammen in Camp David und das hat ein paar Jahre gehalten und dann brachen halt die alten Konflikte wieder auf.
Genau, das war eine aufregende Zeit, weil ich genau in der Zeit, als die erste Intifada losging, also als wieder die ersten, sozusagen die ersten Steinewerferaktionen in den Straßen der israelischen Städte zu beobachten und leider zu erleben waren, dort war. Und das hat natürlich auch das Binnenverhältnis in dieser Einrichtung nicht untangiert gelassen.
Aber Sie konnten sozusagen doch quasi das Gegenteil leben, was um Sie herum passiert ist.
Ja, wir haben es versucht auf jeden Fall.
Super gut, finde ich eine klasse Sache. Frau Mann, Sie sind als Bürgermeisterin in Ulm nun zuständig für die Kultur, für Soziales, für Bildung, für Sport. Vielleicht können Sie diese Bereiche mal mit etwas ausführlicheren Worten umreißen. Was ist da jeweils mit drin?
Oh, das würde, glaube ich, ehrlich gesagt die Stunde fast in Anspruch nehmen, wenn ich das machen würde. Ich denke, über die Kultur, werden wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen kommen. Da kennt man mich ja auch schon. Ja gut, im Bereich Soziales, da ist natürlich alles dabei, vom ehemaligen klassischen Jugendamt über den ganzen Bereich Kindertagesstätten bis hin zum Thema Ältere, Behinderte, Integrationsthemen, Existenzsicherung. Auch das Jobcenter ist jetzt formal ja nicht mehr bei der Stadt, aber ist natürlich inhaltlich da zugeordnet. Das ist also sozusagen die ganze Bandbreite des menschlichen Lebens, von der Kita bis ins ganz hohe Alter, die wir da thematisch einfach die Rahmenbedingungen schaffen müssen. Und Bildungsbereich kann man sich, glaube ich, relativ leicht vorstellen. Da geht es zum einen um das ganze Schulthema Grundschulen, jetzt die weiterführenden Schulen, wo wir im Moment intensive Diskussionen über die Möglichkeiten der Schulgestaltung haben. Erwachsenenbildung ist da natürlich auch ein Thema, das mit reinspielt. Und im Sport ganz klar das Thema Vereine, Sportförderung, Sportstättenunterhaltung, aber eben dann auch solche herausragenden Veranstaltungen, wie zum Beispiel im kommenden Jahr jetzt die Leichtathletik-Deutschen Meisterschaften, die wir hier in Ulm haben werden.
Welcher dieser Bereiche nimmt Sie am meisten in Anspruch, welcher am wenigsten?
Es ist relativ ausgeglichen, muss ich sagen. Sport am wenigsten, kann ich, ja doch, kann man so sagen. Sport am wenigsten, aber die anderen drei haben alle große Priorität.
Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn so insgesamt oder in jedem dieser Bereiche?
Insgesamt sind es so 1200.
1200 Mitarbeiter, denen Sie vorstehen, kennen Sie die alle persönlich?
Natürlich nicht. Natürlich nicht. Es sind ja viele, also ich arbeite natürlich direkt zusammen mit den jeweiligen Abteilungsleitungen und die wiederum haben in den Abteilungen dann ihre Unterstruktur. Ich versuche, so gut es geht, Stück für Stück natürlich auch die nächsten Ebenen kennenzulernen, aber da werde ich sicherlich noch eine ganze Weile brauchen.
Sie haben ja 8 Jahre Zeit. Wir werden Sie natürlich nachher noch nach Ihren Zielen fragen, was Sie in diesen 8 Jahren bewegen wollen. Sarah Straub, sie ist so eine Mit-20erin aus Gundelfingen, also auch unweit von Ulm, und sie arbeitet bzw. studiert hier in Ulm und tritt mit ihrer Band kommenden Samstag ab 20 Uhr im Kulturgewächshaus Birkenried auch auf. Und auch diese Sarah Straub ist quasi eine Ulmer Künstlerin und sie hat ja eine vorzügliche CD vorgelegt unter dem Titel Say What You're Missing. Hieraus in der Plattform bei Radio Free FM unsere Kostprobe Something About Me, Sarah Straub. Something About Me, man ist geneigt zu sagen, unsere Sarah Straub. Sie war ja schon mal bei Jens Keller in der Sendung Music in Ulm zu Gast. Diese Sendung gibt's jeden Montag 19 bis 20 Uhr bei Radio Free FM, UKW 102,6 und www.freefm.de und dort den Button Livestream anklicken. Sarah Straub, wie gesagt, am Samstag, den 29. September ab 20 Uhr mit ihrer Band im Kulturgewächshaus Birkenried. Den Macher von Birkenried, Bernhard Eber, haben wir übrigens nächsten Donnerstag hier in der Plattform zu Gast, also am 4. Oktober. Er wird uns über das Kulturgewächshaus berichten, die Sonntagsmatinee vorstellen und er bringt uns einen taubstummen, farbigen Künstler mit, den man unter dem Namen Shepard kennt. Seine Skulpturen entstehen ja derzeit in Birkenried und können dort auch besichtigt werden. Zu Gast in der heutigen Sendung Frau Iris Mann und jetzt wollen wir Sie mal fragen, wie sieht eigentlich so der normale Arbeitstag einer Ulmer Bürgermeisterin aus?
Ja, der sieht so aus, dass ich so zwischen 8:30, 9 ins Büro komme, versuche mal die wichtigsten Sachen ganz kurz zu überfliegen, zu lesen, bevor um 9 in der Regel die Termine losgehen. Und dann habe ich in der Regel Gesprächstermine, Sitzungen so im Halbstunden- bis anderthalb Stunden-Takt. Ich bin froh, wenn ich zwischendurch immer mal wieder auch kurz ins Büro kann, Luft holen, für die Fragen da sein, die da zwischenzeitlich aufgetaucht sind, aktuelle Dinge besprechen kurz, aber da bleibt in der Regel mehr als eine Stunde am Tag keine Zeit, so zwischendurch. Und so geht das dann bis in den Abend hinein häufig. Sitzungen beginnen häufig um 16 Uhr, je nachdem wie lange die gehen, bis 18, 19 Uhr. Und ab 20 Uhr sind natürlich dann viele Veranstaltungen und ich bin natürlich nach wie vor gerne auch noch unterwegs.
Das heißt, Sie haben nicht irgendwie einen 8-Stunden-Tag, sondern der Tag geht wesentlich länger.
Ja, das stimmt. Und es ist, also was auch so ist, ist, dass natürlich eine wahnsinnige Menge an Papier über den Schreibtisch läuft, unglaublich viel Information, gerade wenn man neu ist in dem Bereich, auch vieles, wo man sich schon ein bisschen Zeit nehmen muss, einfach auch die Dinge zu hinterfragen und zu verstehen und das passiert dann spätabends in der Regel.
Haben Sie da noch Zeit, so Ihre E-Mails zu checken, mal eine Zeitung zu lesen, ein Buch zu lesen, fernzuschauen, ins Kino zu gehen oder so?
Zeitung lesen versuche ich, E-Mails checken mache ich so gut es geht, werde ich aber auch unterstützt, Gott sei Dank. Und ja, die anderen Dinge, die warten auf den Urlaub.
Das heißt, man muss sich dann richtig freuen auf den Urlaub und kann dann geballte Ladung mal das tun, was man wirklich tun möchte. Gibt es irgendwo eigentlich so eine Beschreibung, was man als Bürgermeister tun muss oder ergeben sich diese Sachen von selber? Man muss sich das dann erarbeiten. Wie sieht es aus?
Nein, da gibt es weder Patentrezepte noch Stellenbeschreibungen noch eine genaue Erwartungshitliste, sondern da muss man sich schon selbst organisieren, selbst schauen, wo die Themen liegen, beziehungsweise auf das natürlich auch reagieren, was aus der Bürgerschaft kommt.
Bekommen Sie da viel Feedback aus der Bürgerschaft? Spüren Sie da eine Erwartungshaltung an Sie oder wie sieht das aus? Kriegen Sie das persönlich überhaupt mit?
Ich kriege sicherlich nicht alles mit, aber ich kriege vieles mit. Es sind viele Leute, die sich persönlich melden. Es sind natürlich auch Institutionen oder Multiplikatoren, die das Gespräch suchen. Es sind aber auch wirklich Menschen, die einfach reinkommen oder die einen Brief schreiben, eine E-Mail schreiben. Das schon.
Ja, wie kann man sich denn an Sie wenden, wenn man da ein Anliegen hat? Haben Sie auch eine Sprechstunde?
Sprechstunde habe ich keine, aber E-Mail ist in der Regel der beste Weg. Die habe ich auch dabei. Das heißt, da kann ich auch von unterwegs mal reagieren. Insofern fällt mir das am leichtesten.
Gleich wollen wir uns mal ein bisschen um die Ulmer Kulturszene kümmern, aber auch um das, was man hier in Ulm direkt sieht. Wir haben eine SMS gekriegt, eine Frage zu Themen, die hier auf den Nägeln brennen. Da wollen wir die Frau Mann natürlich dann zu ihrer Meinung fragen in der Plattform hier bei Radio Free FM. Und wer in der Musikszene in Ulm und um Ulm herum sich auskennt, erinnert sich noch sehr gerne an die Greenfields, um Bernhard Wiesner und Sally Greenfield. Von ihrer CD Hobo by My Side hören wir die Greenfields mit ihrer gelungenen Version von Jeff Christie's San Bernardino. San Bernardino, gestern vor 20 Jahren durften die eben gehörten Greenfields aus dem Ulmer Raum das Konzert von Emilio Harris im restlos verkauften Forum am Hofgarten in Günzburg eröffnen. Die Plattform bei Radio Free FM zu Gast ist die Bürgermeisterin der Stadt Ulm für Kultur, Soziales und Bildung und Sport, Frau Iris Mann. Frau Mann, gibt es eigentlich genügend Plätze hier in Ulm für Live-Musik oder kann man da noch was verbessern?
Ich würde die Frage eher umgekehrt stellen. Gibt es genügend Publikum für Live-Musik, wenn man was verbessern möchte? Das wäre für mich eher der Ansatz. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich Musiksparten gibt, die man hier gerne noch mehr hören würde. Die Frage ist, wer da was dafür tun kann. Ich habe eher den Eindruck, dass es in den vergangenen Jahren mehrere Clubs zum Beispiel gab, die versucht haben, da was anzubieten, die aber dann, und damit meine ich jetzt nicht sowas wie die Panda Bar, sondern eben schon die Älteren, die davorliegenden Erfahrungen, die dann größtenteils zugemacht haben, weil die einfach nicht ausreichend Publikum hatten, um ihr Programm zu finanzieren.
Kann die Stadt da irgendwas tun, um die Kultur insoweit zu stärken, entweder diese Veranstalter unterstützen oder auch eigene Veranstaltungen anbieten?
Wir versuchen in Ulm ja von Seiten der Stadt keine Riesenangebotspolitik zu machen. Ich halte das auch gerade im Bereich der Nicht-Klassik-Angebote oder der eher subkulturell orientierten Angebote für den richtigen Weg, weil ich glaube, da ist es sehr viel sympathischer, effektiver und am Ende auch für das Zielpublikum angemessener, wenn das Leute machen aus der Szene, die einfach da aktiv sein wollen. Natürlich kann die Stadt da an der einen oder anderen Seite unterstützen. Wir versuchen das dadurch sowieso, dass wir Kontakte herstellen und eben versuchen, Auflagen möglicherweise zu erleichtern oder einfach da entgegenkommend zu reagieren, indem wir die Veranstalter bei der Werbung unterstützen in bestimmten Bereichen, soweit wir das können. Solche Dinge tun wir natürlich. Dass die Stadt selbst mehrere Bühnen noch anbietet, halte ich nicht für sinnvoll. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das Publikum in manchen Segmenten nicht so ausgeprägt ist in Ulm.
Kann sich denn die Stadt Ulm irgendwie für Künstler attraktiv machen? Einerseits für Ulmer Künstler, dass sie quasi vor der Haustüre auftreten können und andererseits vielleicht auch Künstler von außerhalb nach Ulm locken?
Ja, attraktiv wird es natürlich durch Auftrittsmöglichkeiten, wenn man jetzt Künstler im musikalischen Bereich im Blick hat. Was ich glaube, wo wir noch aktiver sein könnten, ist, wenn man den Bereich Künstler etwas weiter fasst auf die gesamte Kreativszene. Da glaube ich, ist die Stadt gut dran beraten, wenn wir uns da Gedanken drüber machen, wie wir Orte schaffen können, an denen einfach kreative Leute mal ein Startpotenzial haben, mal die Möglichkeit haben, etwas auszuprobieren und hier tätig zu sein. Und in die Richtung werden wir in der nächsten Zeit auch Überlegungen anstellen.
Wir hatten ja am Donnerstag vor der Ulmer und Neu-Ulmer Kulturnacht den Andi Dukek von der Kulturfahrschule zu Gast in dieser Sendung. Die Kulturfahrschule, die hat sich ja innerhalb von wenigen Monaten zu einem äußerst beliebten Treffpunkt in Ulm entwickelt. Subkultur, das Stichwort. Was können Sie aus heutiger Sicht sagen? Wie wird es weitergehen mit der Kulturfahrschule? Oder steht diese tolle Einrichtung echt vor dem Aus?
Kann ich im Moment noch keine definitive Aussage machen. Wir sind in Gesprächen wegen verschiedener Räumlichkeiten. Aber ein bisschen ist es ja auch das Wesen einer Kulturfahrschule, dass sie eben weiterfährt und dass sie Erkundungen einholt und unterwegs ist, in Bewegung ist und dass sie nicht zum Kulturparkhaus wird. Weil ich glaube, das ist auch ein großer Charme dieser Initiative gewesen, die ich ja von Anfang an auch unterstützt habe, als bekannt wurde, dass die Firma Munk dieses Gebäude zur Verfügung stellt. Wir haben da die ersten Gespräche gemeinsam geführt, wie sowas angegangen werden könnte und wer Interesse haben könnte, da mitzumachen. Das ist eine super Sache und ich habe hohen Respekt vor denjenigen, die da jetzt über den Sommer ein so tolles Programm auf die Beine gestellt haben. Ich glaube aber, dass es in dieser Intensität auch deswegen so funktioniert hat, weil eben klar war, das ist eine befristete Angelegenheit. Und die Frage ist natürlich immer, was passiert, wenn sowas in den Dauerbetrieb geht. Ich meine, wir haben in dem Bereich, der mal als Subkultur angefangen hat, ja verschiedene Einrichtungen in Ulm. Das Roxy ist so gestartet zum Beispiel, wird heute ganz anders wahrgenommen, weil eben sich im Laufe dieser Professionalisierung oder Verstetigung oder wie auch immer man das nennen möchte, da andere Muster ausbilden. Grathalle gibt es ja auch beispielsweise noch, aber wenn so etwas zur Institution wird, fest bleibt an einem Ort und einfach dort sozusagen eine Konstanz entwickelt, dann gibt es häufig nicht mehr diese, wie soll ich sagen, diese generationenübergreifende Dynamik und die Einbindung immerwährend neuer Akteure und Künstlerinnen und Künstler. Und insofern finde ich, dieses Dynamische hat durchaus auch seinen Charme.
Es bleibt also spannend auf diesem Gebiet. In Ulm gibt es ja auch eine Initiative Grundeinkommen. Halten Sie ein bedingungsloses Grundeinkommen, wohl kompensiert dann durch Besteuerung von Erwerbseinkommen, quasi ab dem ersten Euro, für einen gangbaren Weg, um die drohende Altersarmut zu verhindern?
Da muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich im Thema nicht so weit drin, als dass ich Ihnen da eine verlässliche Antwort geben könnte. Ich sehe sehr wohl, dass wir ein großes Thema haben in der Frage der sozialen Gerechtigkeit beziehungsweise in der Frage der Verteilung von Ressourcen und dass wir uns da Dinge überlegen werden müssen, dass es da Konzepte braucht, wie wir möglichst gewährleisten, dass eben so viele Menschen wie möglich aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, weil sie eben die entsprechenden Voraussetzungen haben. Mit welchen Instrumenten genau und mit welchen Methoden wir dahin kommen können oder uns dahin bewegen können, da bitte ich um Verständnis, da müssen Sie mir noch ein bisschen Zeit geben, bis ich mich tiefer eingearbeitet habe.
Frau Gisela Glück-Groß von der Initiative hat uns folgende Frage zukommen lassen. Armut wird zunehmend auch in der reichen Stadt Ulm ein Thema. Versteckte Armut ist schon zu sehen, wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht. Ältere Menschen, die abends durch die Straßencafés huschen, Essbares von den verlassenen Tellern holen und in Papierkörben nach Pfandflaschen suchen. Eigentlich ist das einer so reichen Stadt unwürdig.
Ja, das kann man nicht bestreiten. Die Analyse ist sicherlich richtig. Ich beobachte das auch. Und wie gesagt, ich sehe die Notwendigkeit, habe aber im Moment noch kein Patentrezept, was die entsprechenden Maßnahmen angeht, mit denen man darauf reagieren kann.
Also das wird sicherlich ein Thema sein für die Zukunft, wo Sie sich auch drum kümmern müssen, weil es einfach immer akuter wird, oder?
Ja, klar, auf jeden Fall.
In Sachen Bildung, wie sieht es denn da in Ulm aus? Kann man da im Moment was bewegen oder ist es mehr Landespolitik und man wird da eigentlich nur mit Ausführungen beschäftigt sein?
Es ist natürlich im Schulwesen vieles Landespolitik. Da haben wir in vielen Bereichen wenig Spielraum beziehungsweise müssen natürlich auch reagieren auf Erwartungen, die aus der Elternschaft kommen, die durch die Landespolitik entsprechend geweckt werden. Das ist klar, aber wenn man den Bildungsbereich etwas weiter fasst und eben betrachtet von der Kita dann bis zur Ausbildung, dann glaube ich schon, dass die Stadt schon viel tut und auch weiterhin viel tun wird. Wir haben jetzt im Bereich der Kindertagesstätten eine sehr, sehr groß angelegte Ausbauoffensive, vor allem für Kindertagesstättenplätze für Kinder unter 3 Jahren und werden versuchen, natürlich auch am Thema Qualitätssicherung da weiter dran zu bleiben. Sprachförderung in der Kindertagesstätte ist was, womit wir uns stark beschäftigen. Und dann die Frage eben, wie kann man die Übergänge zwischen diesen einzelnen Bildungseinrichtungen oder zwischen den einzelnen Bildungsschritten, sage ich mal, möglichst gut gestalten, damit wir da möglichst vielen Kindern und Jugendlichen die Chance eröffnen, dass sie da einen Schritt nach dem anderen tun können und eben nicht an der einen oder anderen, in Anführungsstrichen, Bruchstelle aus dem System rausfallen. Und da, meine ich, müssen wir ein ganz starkes Augenmerk drauf haben.
Da gibt es ja auch ein paar private Initiativen. Ich denke da so an die Waldorfschulen und Kindergärten. Was halten Sie davon?
Ja, wir arbeiten ja eng zusammen. Ich meine, die privaten Schulträger ergänzen die staatliche Schullandschaft. Da gibt es einen Konsens, einen breit angelegten. Da ist keine Diskussion über das Wie und Was und über die genauen Modalitäten der Zusammenarbeit. Da wird natürlich verhandelt, auch mal ist man auch mal unterschiedlicher Meinung. Aber im Grunde ist das absolut Konsens, dass wir da gemeinsam vorgehen und dass jede Form sozusagen ihre Berechtigung hat. Im Bereich der Kindertagesstätten sowieso, da gilt das Prinzip der Subsidiarität. Da ist ganz klar, dass die freien Träger natürlich möglichst viel auch anbieten können und dass die Stadt dann einspringt, wenn die freien Träger nicht aktiv sind.
Ja, gibt es denn auch wirklich Förderung finanzieller Art für freie Träger oder sagt die Stadt, das können wir nicht bieten?
Nee, selbstverständlich. Die freien Kindertagesstättenträger werden nach einem ganz transparenten System gefördert, pro Platz und so weiter. Wir bieten auch Fortbildungen zum Beispiel gemeinsam an, beziehungsweise die Stadt bietet die an. Die sind offen für alle Erzieherinnen oder Angestellten der freien Träger. Also da gibt es sozusagen gleiche Voraussetzungen für alle. Und auch im Bereich des Schulwesens ist es klar geregelt, dass es natürlich Zuschuss gibt für die Schülerinnen und Schüler, die an Privatschulen sind.
Es gibt ja auch immer mehr alleinerziehende Elternteile. Wie können diese Leute Beruf und Kinder künftig vielleicht noch besser gemeinsam bewältigen? Oder was kann hier Positives getan werden von der Seite der Stadt?
Ich denke, das Zeitproblem können wir versuchen zu entschärfen. Und da sind wir auch ganz aktiv mit dabei. Ich habe es gerade schon gesagt, im Bereich Kindertagesstätten gibt es eine große Initiative. Da wird sehr, sehr viel jetzt getan, auch für Ganztagesplätze. Auch schon für kleine Kinder eben, sodass man, auch wenn man erwerbstätig ist als alleinerziehendes Elternteil, einfach das Kind gut versorgt weiß. Im Bereich der Schule, der Schulen sind wir da auch in der Situation, dass wir im Prinzip inzwischen an allen Grundschulen ein entsprechendes Nachmittagsangebot auch haben, in jedem Stadtteil eine Ganztagsschule realisieren wollen. Ist noch nicht ganz so weit, aber fast. Sodass eben diejenigen, die ihre Kinder in der längeren Betreuungseinrichtung unterbringen wollen, beziehungsweise die einfach länger auch arbeiten möchten oder müssen, da eine gute Möglichkeit haben.
Eieiei, eine wild verlotterte Kapelle aus Berlin. Bacillus, immer weiter aus der CD auf Gedeih und Verderb. Die haben ja vor einem knappen Jahr mal im Roxy gespielt im Rahmen des Club Balkanska. Zu Gast in der heutigen Plattform ist Frau Iris Mann, Ulmer Bürgermeisterin für Kultur, für Soziales und für Bildung. Frau Mann, gibt es eigentlich Verbindungen zwischen der Ulmer Kulturszene und außerhalb, wie zum Beispiel Neu-Ulm oder Langenau oder whatever?
Ja, es gibt Verbindungen zu Neu-Ulm auf der operativen Ebene ganz viele. Wir machen zum Beispiel die Ulmer Neu-Ulmer Kulturnacht, wird ja zusammen organisiert, aber wir arbeiten auch bei vielen anderen Themen zusammen, wie zum Beispiel 2009 beim Thema 150 Jahre Fertigstellung der Bundesfestung Ulm-Neu-Ulm. Das haben wir auch gemeinsam gemacht und so gibt es immer wieder Projekte. Im kommenden Jahr werden wir die Deutschen Tage der Chor- und Orchestermusik hier gemeinsam veranstalten. Also da gibt es einen sehr engen, einen sehr guten Kontakt. Es gibt immer wieder einzelne Kooperationen, auch zum Beispiel mit Langenau. Aber es gibt auch Kooperationen, die etwas weiter in die Ferne schweifen und nicht direkt hinter der Donau sozusagen stehen bleiben. Wir haben ja viele Kooperationsprojekte gehabt, zum Beispiel in die Donauländer. Wir hatten in diesem Jahr eine Donau-Pop-Akademie hier, wo wir einen Bandaustausch hatten zwischen Bands aus den Donauländern und Bands hier aus der Region oder ein Projekt mit Kulturmanagerinnen und Kulturmanagern aus den Donauländern, aus 7 verschiedenen Nationen. Und das sind sehr spannende Begegnungen.
Wie ist denn die Kulturnacht dieses Jahr gelaufen und was kann man so im Nachhinein über das Donaufest des Jahres 2012 sagen?
Die Kulturnacht ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut gelaufen. Ich habe von sehr vielen Veranstaltungen ganz, ganz positive Rückmeldungen bekommen, was den Besuch angeht, aber auch was das Interesse des Publikums angeht. Ich glaube, da sind wir in diesem Jahr, können wir sehr, sehr zufrieden sein. Die genauen Zahlen liegen noch nicht vor, weil die Abrechnungen im Moment noch laufen. Aber das Angebot war spannend und offensichtlich hat das Publikum das auch wieder zu schätzen gewusst, was mich natürlich sehr freut. Und das Donaufest habe ich in diesem Jahr auch als sehr begegnungsintensiv erlebt, möchte ich mal sagen, mit interessanten Entdeckungen, die man so am Rande machen konnte. Wir haben allerdings zum Donaufest, also nur zum Verständnis jetzt von der städtischen Kulturabteilung, eben einzelne Projekte beigesteuert, aber die Gesamtorganisation läuft ja im Donaubüro.
Da gibt es ein sechsköpfiges Olga-Team, da ist ja auch unser früherer Geschäftsführer Rainer Walter mit bei. Wie arbeiten Sie mit diesem Team zusammen?
Wir sind in einem lockeren und losen Austausch und erzählen uns gegenseitig von unseren Projektideen und versuchen eben gemeinsam Themen abzusprechen und dann je nachdem, wer welche Kompetenzen und welche Ressourcen mitbringen kann, auch Themen gemeinsam zu besetzen, einfach zu schauen, wer kann was am besten und der oder diejenige soll es dann machen.
Unser Hörer Karl Napf hat Sie noch in Erinnerung als zuverlässige Ansprechpartnerin auch auf so-called freien Szenen, also der nicht städtischen Initiativen und Einrichtungen, die bürokratische Probleme auf sympathisch-pragmatische Art und Weise löste. Frau Mann, wie ist denn das jetzt in der Nachfolge beim Kulturhauptamt geregelt? Weiß man schon, wer das mal übernehmen wird, das Amt?
Ja, erstmal vielen Dank an Karl Napf für das Kompliment, das freut mich. Nee, man weiß es noch nicht, aber wir werden diese Stelle wieder ausschreiben. Voraussichtlich in den nächsten Wochen kann man dann auch auf der Homepage der Stadt Ulm einsehen, sobald die online gegangen ist. Und dann ist es ein offenes Bewerbungsverfahren. Ich bin im Moment wirklich selbst sehr neugierig, wer sich darauf bewerben wird. Aber wir werden schon versuchen, wieder eine Persönlichkeit zu finden, die sehr kommunikativ und aufgeschlossen dann eben auch auf die freie Kulturszene zugeht.
Was sind denn Ihre persönlichen Ziele und Schwerpunkte für die kommenden 8 Jahre, auf die Sie ja gewählt sind?
Ja, es gibt im Prinzip 2 große Linien. Das eine ist, dass ich versuchen möchte, meinen Teil dazu beizutragen, dass Ulm weiterhin eine sehr attraktive, lebendige Stadt bleibt, weil ich glaube, dass wir alles dran setzen müssen, dass wir attraktiv bleiben zwischen Stuttgart und München, dass es Menschen hierher zieht, dass wir weiterhin den Bevölkerungszuwachs haben oder mindestens gleichbleibende Bevölkerungszahlen wie bisher. Und da möchte ich nach Möglichkeit den entsprechenden Rahmen dafür bieten. Da werden sicherlich die Themen Bildung und Kultur ganz wichtig sein in diesem Zusammenhang, dass wir da ein gutes Klima und einfach ein gutes Angebot haben. Und der zweite Punkt, das geht in die Richtung, die wir vorher schon angesprochen haben, das Thema soziale Gerechtigkeit oder Teilhabemöglichkeiten von Menschen am gesellschaftlichen Leben. Auch das ist was, wo wir, glaube ich, ein großes Augenmerk drauf haben müssen, dass es möglichst gelingt, allen Menschen eine Chance zu geben, sich am allgemeinen gesellschaftlichen Leben zu beteiligen und hier sowohl gefordert als auch gefördert zu werden, dass wir aktiv zusammen an der weiteren Entwicklung arbeiten und nicht Teile der Gesellschaft sozusagen abgeschnitten werden.
Ist für Sie es ein Thema, die Bewerbung Ulms als Kulturhauptstadt Europas für 2020?
Ja, das ist auf jeden Fall immer noch eine reizvolle Geschichte, die da im Raum steht. Es ist inzwischen allerdings von der Kommission verkündet worden, wie die nächsten Abfolgen der Kulturhauptstadtjahre sein werden. Deutschland ist 2025 erst wieder an der Reihe. Und insofern haben wir noch ein paar Jahre Zeit zu überlegen. Es wird sich jetzt herausstellen müssen, wie die Kriterien genauer ausgestaltet werden. Und je nachdem muss man schauen, ob Ulm da überhaupt in dieses Portfolio, sage ich mal, hineinpasst. Grundsätzlich, so wie bisher die Kulturhauptstädte ausgewählt wurden, waren das häufig Städte, die sich auch in einer wirtschaftlichen Umbruchssituation befanden und wo man Kultur versucht hat, sozusagen als Entwicklungsmotor der Stadtgesellschaft oder Stadtentwicklung auch mit einzuspannen. Wenn das weiterhin ein starkes Kriterium bleibt, dann glaube ich, hat Ulm keine besonders guten Chancen, weil dafür geht es uns einfach trotz aller berechtigter Anregungen viel zu gut.
Ja, das wollte ich natürlich auch wissen. Was bedeutet es denn, Kulturhauptstadt Europas zu sein?
Ja, es bedeutet im Wesentlichen glaube ich, eine Chance für eine Stadt, ihre Kulturszene weiterzuentwickeln, da eine Dynamik reinzubringen, die natürlich nochmal mit einem ganz anderen Impuls versehen ist, wie wenn man lediglich die regionale Szene im Blick hat. Und klar, es ist ein riesiges Fest an vielen Stellen. Es ist auch ein Marketinginstrument wird von vielen so genutzt. Und ich glaube, entscheidend ist aber, so habe ich das bei den letzten Kulturhauptstädten zumindest auch mit betrachtet, die Frage, was dann am Ende unterm Strich davon bleibt.
Was bedeutet eigentlich das Ulmer Modell der Bürgergesellschaft?
Ich weiß jetzt nicht genau, worauf Sie mit dieser Frage raus wollen, muss ich zugeben.
Das ist ein Stichwort, das irgendwie an uns herangetragen worden ist. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wer sich das gewünscht hat. Ich weiß von einem Hörer, das ist der Frank Meyer, der wollte mal wissen, ob Sie Miles Davis kennen und Daniel Richter.
Ist das jetzt ein lustiges Ratespiel durch Musik und bildende Kunst? Ja, die kenne ich. Nicht persönlich allerdings, was ja, jetzt bei Miles Davis vielleicht auch nicht verwundert.
Ich habe mal so überlegt, habe ich Miles Davis in der Studienzeit mal gesehen in Tübingen. Also ich glaube nicht, wenn dann höchstens von vorn, aber ich glaube, die bekanntere Seite bei ihm ist ja die von hinten, oder?
Ja, definitiv.
Frau Mann, kann sich der Bürger aktiv ins politische Geschehen einbringen und wenn ja, an welcher Stelle?
Zum einen haben wir in den Sozialräumen jeweils die sogenannten regionalen Planungsgruppen. Da kann man sich so im kleinteiligeren Wohnumfeld mit einbringen. Das ist ganz unkompliziert, kann man einfach Kontakt aufnehmen, muss auch nicht gewählt werden. Dann hat man natürlich das aktive Wahlrecht als Bürgerin, Bürger der Stadt, sowohl zu wählen als auch sich selbst aufstellen zu lassen für den Gemeinderat. Und dann gibt es die Möglichkeit, zu verschiedenen Themen auch immer wieder Bürgerdialoge wo es Gesprächsrunden gibt, zum einen mit Interessensvertreterinnen, Interessensvertretern, aber immer wieder auch offene Dialogangebote an alle. Und da wird in der Regel eingeladen über die Zeitung oder manchmal auch in Zusammenarbeit mit der VH zu bestimmten Themen. Da muss man einfach Augen und Ohren offen halten. Und wenn man ein ganz anderes Anliegen hat, das jetzt nicht sozusagen von politischer Seite propagiert wird, dann kann man sich natürlich jederzeit an die zuständigen Stellen im Rathaus wenden.
Wie bringen Sie das eigentlich alles unter einen Hut, diese vielen Aufgaben in der neuen Position? Und Sie haben ja auch Familie, 2 Kinder.
Ja, durch einen taffen Stundenplan, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und ich versuche eben mir zwischendurch immer wieder auch Zeitfenster freizuhalten, in denen ich mich auf was vorbereiten kann. Oder eben auch ganz bewusst zu sagen, Mittagessen mit der Familie wird auch mal eingeplant.
Hat sich der Alltag durch die neue Herausforderung, durch die neue Stelle wirklich geändert oder war es früher schon fast so ähnlich?
Es war ein bisschen ähnlich und es ist, glaube ich, auch ganz gut, dass sozusagen die Umstellung nicht von heute auf morgen komplett ist, sondern dass da in bestimmten Bereichen schon Routinen sind, auch die Familie, wie Sie gerade gesagt haben, schon daran gewöhnt ist, dass man eben bestimmte Termine wahrnehmen möchte und wahrnehmen muss. Aber die Dynamik hat sich schon noch mal deutlich verschnellert. Es ist einfach wesentlich umfangreicher jetzt noch mal. Und der Spielraum der eigenen Zeiteinteilung, der ist sehr viel eingeschränkter wie vorher.
Auf was freuen Sie sich denn an Ihrer jetzt aktuellen Aufgabe am meisten?
Ich freue mich am meisten auf den Dialog mit den Menschen. Und den genieße ich auch schon sehr jetzt in dieser Zeit, in der ich in dieser Position bin. Es sind sehr, sehr viele Begegnungen, interessante Themen, interessante Leute, mit denen ich in Kontakt komme. Und ich hoffe natürlich sehr, dass ich da auch im Sinne der Ziele, die ich vorhin formuliert habe, einiges bewegen kann. Wenn mir das gelingen würde, dann würde ich mich riesig freuen.
Ganz herzlichen Dank, Frau Mann, für diesen Besuch im Studio und für die Auskünfte, die Sie uns erteilt haben. War sehr instruktiv und sehr spannend. Wir wünschen Ihnen ein glückliches Händchen und viel Freude mit der neuen Aufgabe. Und ich hoffe, wir haben viele Begegnungen mit Ihnen, sodass es dann weiterhin Spaß macht, in Ulm Kultur zu leben und auch mitzugestalten.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich kann die guten Wünsche natürlich gerne zurückgeben. Ich wünsche Radio Free FM weiterhin sehr, sehr viele engagierte Programmmacherinnen, Programmmacher, damit sie weiter so ein interessantes und immer wieder abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt bekommen, das einfach eine angenehme Ergänzung zu den übrigen Medien bietet. Danke.
Wir danken herzlich und sagen, das war's schon wieder in der heutigen Plattform, Redaktion, Musikzusammenstellung und am Mikrofon in der vergangenen Stunde. Friedrich Hoog. Danke fürs Zuhören und wir hören uns wieder am 3. Oktober und am 4. Oktober jeweils in der Plattform. 3. Oktober übrigens die Initiative Grundeinkommen dann zu Gast. Und da geht es dann mit einem speziellen Thema weiter, nämlich wie kann man denn dieses Grundeinkommen finanzieren? Vielleicht auch für Sie, Frau Mann, eine ganz interessante Sendung, um Gedanken aufzugreifen.
Ganz bestimmt.